Das ist eine Bonusfolge von «Unter Verdacht», einem Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wir reden in diesem Podcast über Fälle, die in der Schweiz passiert sind und die unsere Redaktion beschäftigt haben. Und bei dem helfen uns eine Expertin und ein Experte. Sie helfen uns zum Beispiel hier dabei, Daten, Motive, gerichtliche Prozesse oder die Abgründe des Menschlichen besser einzuordnen, besser zu verstehen. Und unsere Expertin steht jetzt bei mir im Studio. Es ist Mai Bailey. Sie ist forensische Psychologin und leitet die Fachstelle Forensic Assessment und Risk Management an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich. Was sie in dieser Funktion genau macht, über das reden wir jetzt gerade. Mai Bailey hilft uns im Podcast «Unter Verdacht» immer dann weiter, wenn wir Fragen haben zu der Psyche von Menschen, zu der Psyche von Menschen, die kriminell werden, zu dem, was im Kopf von Täterinnen und Tätern vorgeht. Und heute lernen wir sie kennen. Mein Name ist Noah Fendt. Hallo Mai.
Hi Noah.
Mai, sag mir doch ganz am Anfang mal zuerst, was machst du als forensische Psychologin eigentlich genau?
Als forensische Psychologin macht man unter anderem Risikoeinschätzungen oder Gutachten zur Frage zum Beispiel von der Schuldfähigkeit, wo es dort darum geht, hat eine Person Einsicht ins Unrecht, das sie begangen hat und kann sie auch nach dem handeln. Forensische Psychologen dienen sich unter anderem auch mit der Lehre und Forschung beschäftigen und dann auch in der Therapie von Straftätern und Straftäterinnen.
Das heisst, also in deinem Alltag bist du eher in der Lehre, in der Forschung tätig oder hast jetzt du auch ganz konkret mit potenziell gewaltbereiten Menschen zu tun?
Wir haben konkret mit gewaltbereiten Personen oder Menschen zu tun, weil wir Risikoeinschätzungen machen für die Staatsanwaltschaften, für die allgemeinpsychiatrischen Kliniken und für die polizeiliche Bedrohungsmanagement-Fachstelle im Kanton Zürich.
Mhm. Das klingt sehr interessant. Vielleicht, um es noch so ein bisschen konkret zu erzählen, was ist so ein Fall, der dir aus deiner Tätigkeit irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist oder wo du vielleicht auch findest, erklärt recht gut, was du machst in deinem Alltag?
Gerne. Also ein Fall, der mir unter anderem geblieben ist, war eine Frau. Es ist schon ein Gutachten gegangen im Zusammenhang mit der Schuldfähigkeit. Die war so zwischen 50 und 60 Jahre alt und ist beschuldigt worden, ihren Schwiegervater zu töten zu haben. Sie hat die Tat bis zum Schluss bestritten, ist aber dafür verurteilt worden, aufgrund auch von den Indizien. Und dort ist sie dann auch darum gegangen zu verstehen, wie kommt es überhaupt so weit, dass die Frau die Tötungshandlungen begangen hat. Und in der Begutachtung hat sich unter anderem herausgestellt, dass es für sie immer dann, wenn es zu Trennungen gekommen ist, sie in Krise geraten ist. Also bis hin zu Suizidalität und auch Gewalt gegenüber den Partnern, die sie verloren haben. Sie hat wie mit dem auch nicht können umgehen. Sie hat das wie nicht vertraut, verloren zu werden. Und das hat dann unter anderem zum Delikt geführt.
Und ist sie denn schuldfähig am Schluss?
Sie ist teilweise schuldfähig. Da hat es noch andere Faktoren gegeben, die dort eine Rolle gespielt haben. Eben unter anderem auch eine leichte Intelligenzminderung und auch sonst Schwierigkeiten, Probleme zu lösen. Also so, das hat für sie mit dazu beigetragen.
Zu deiner Aufgabe als forensische Psychologin gehört also so das Erkennen und Einordnen von verschiedenen Warnsignalen. Wie kennt man denn eigentlich, dass eine Person möglicherweise könnte eine Gewalttat begehen?
Das kann zum Beispiel sein, wenn sie Drohungen ausspricht, wenn man merkt, dass sie aus allen Bezügen geht und also auch eine Veränderung merkt an dieser Person, dass sie auf einen Konflikt oder eine Person sehr eingeengt ist. Das ist so ein Teil. Und der andere Teil, wenn du dann irgendwo auch den Eindruck kriegst, dass sie die Hemmmechanismen verliert und oder näher am Schritt zur Gewaltanwendung ist.
Was sind zum Beispiel so Anzeichen, wenn jemand so ein bisschen eben Hemmungen verliert oder ableitet? Wie kennt man das?
Zum Beispiel, dass er dann wiederholt auch Drohungen ausspricht oder Drittpersonen über das Tatvorhaben berichtet, dass er sich vielleicht auch Waffen besorgt oder sich darüber erkundigt, was für Tötungsmethoden vorhanden sein könnten oder wie er das könnte begehen. Das sind zum Beispiel Anhaltspunkte dafür.
Also wenn es wie so ein bisschen konkreter wird.
Genau.
Gibt es denn eigentlich so etwas wie einen klassischen Täter oder eine klassische Täterin? Oder ist so jede Biografie von Täterinnen und Tätern am Schluss immer total unterschiedlich?
Ich würde schon eher sagen, dass sie unterschiedlich sind. Wenn man würde, aber das Wellen versuchen zu sortieren, könnte man sich wie einen Zeitstrahl oder ein Kontinuum vorstellen. Auf der einen Seite haben wir Personen, die schon aufgrund von ihrer Persönlichkeit, aufgrund von ihrem Umfeld, wie sie gross geworden sind, eher gewaltbereit sind, schon eben dort parat sind und finden, ja, ich darf mein Recht durchsetzen mit Gewalt oder meine Impulse oder meine Bedürfnisse sind wichtiger als die von anderen Personen. Und wenn man dann so wie auf dem Kontinuum zwischen Person und Situation wird weitergehen, kann man dann zum Beispiel sich jemanden vorstellen, der eine schwere psychische Störung hat, vielleicht auch eine realitätsverkennende psychische Störung, die dann auch dazu führt, dass er eher Delikt begeht, vielleicht weil er sich in einer vermeintlichen Notwehrsituation befindet. Und wenn wir dann nochmal weitergehen auf dem Kontinuum und auf dem anderen Ende die Situation haben, könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass jemand aufgrund von einer Intoxikation in einen Konflikt geht, wo er vielleicht auch selber provoziert hat.
Also von irgendwelchen Substanzen, die er zu sich genommen hat.
Genau, von Substanzen, genau, die er zu sich genommen hat und dann aufgrund von dem dann auch in einen Konflikt geht und das dann in einer Gewalttat ausartet.
Mhm. Und auf dem Kontinuum, wie du es jetzt irgendwie schön verbildlicht hast, sind wir ja eigentlich alle irgendwo. Es ist nur die Frage, wo. Darum nehme ich Wunder, was ist es denn, was uns am Schluss kriminell macht? Oder wo eben sagt, wo dass wir uns auf dieser Skala befinden? Sind das irgendwie unsere Gene? Ist das unsere Persönlichkeit? Oder das Umfeld, wo wir drin leben? Was ist da ausschlaggebend am Schluss?
Am Schluss ist es leider wie häufiger so in der Psychologie, dass es eine Kombination aus mehreren Sachen ist. Eben also einerseits die Persönlichkeit, die Gene und die Umwelt. Und dann kommt natürlich schon nochmal das dazu, dass dann, bevor du ein Delikt begehst, musst du dich auch entscheiden dafür, dass es sich mehr lohnt, das Delikt zu begehen, als es nicht zu begehen.
Passiert irgend so eine Abwägung?
Genau, eine Gitterabwägung.
Wenn so eine Abwägung passiert, dann ist es vielleicht auch so in dem Moment, wo Fachleute wie du, Mai, so erste Warnsignal erkennen. Wie geht man vor, wenn man so ein Warnsignal eben bemerkt?
Wenn man das bemerkt, tut man im Idealfall versuchen, dort möglichst viele Informationen zusammenzutragen und die Situation zu verstehen. Also zum Beispiel, wenn jemand droht, ich komme morgen aufs Sozialamt und schieße um mich, dann geht es darum, dort dann auch zu verstehen, wie kommt das so weit und dann abzuschätzen, wie wahrscheinlich das ist, dass die Person das macht und gegebenenfalls dann auch Massnahmen zu ergreifen, damit es eben nicht passiert.
Und wie macht man denn das konkret? Mit was für Massnahmen haltet man denn jemanden zum Beispiel eben davon ab, am nächsten Tag aufs Sozialamt zu gehen und um sich zu schiessen?
Das kommt dann auch darauf an, natürlich, was der Grund ist, dass die Person das droht. Und wenn man dort zum Beispiel, wenn das Problem ist, dass jemand finanziell sehr belastet ist, kann man vielleicht auch schauen, dass man ihn mit einem Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin in Verbindung bringt. Dann geht es aber vielleicht auch darum, zu schauen, ob dort Waffen daheim sind, dass man Tatmittel oder möglichst aus dem Weg schafft, dort die Wahrscheinlichkeit gering haltet. Das sind Möglichkeiten. Und im allerschlimmsten Fall, wenn eine Tat droht, ausgeführt zu werden, unmittelbar, dann bleibt sonst auch noch Inhaftierung.
Du hast ja schon Gutachten von ganz unterschiedlichen Täterinnen und Tätern erstellt, die aber zum Teil ja, schwer verständliche Taten begangen haben. Was interessiert dich daran? Was interessiert dich an der Auseinandersetzung mit diesen Menschen?
Mich motiviert und interessiert daran, unter anderem zu verstehen, wie es zu diesen Delikten kommt und im Idealfall, wie man die Delikte verhindern kann oder dazu beitragen, dass es nicht mehr zu Gewalt kommt.
Du befasst dich auch mit Menschen, die ja, zum Teil anders ticken, als man jetzt vielleicht so in der Gesellschaft würde sagen, das ist jetzt normal, so in Anführungs- und Schlusszeichen. Wie schaffst du es, dich so ein bisschen in die hinein zu versetzen in deiner Arbeit?
Ich glaube, etwas vom Allerwichtigsten ist, dass man nicht davon ausgeht, dass man verstanden hat, um was es geht und dass man sich so dort reinlässt und sich erklären lässt von der anderen Person. Ich finde, ein klassisches Beispiel ist der Begriff Schizophren oder Schizophrenie. Das ist im Alltagsgebrauch ist das etwas, da meint man, es ist wechselseitig oder es hat zwei Seiten oder es ist etwas, was sich schnell ändert. In der Psychologie verstehen wir darunter aber auch eine schwere psychische Störung. Oder? Da gehen bei mir ganz andere Filme los und darum ist es dann eben wie wichtig zu verstehen, was meine sie mit Schizophrenie oder mit Schizophren zum Beispiel. Oder? Und das sicherstellen, dass ich verstanden habe, was die andere Person sagt und am Schluss eigentlich rausgehen und jemandem könnte Regieanweisungen geben, dass die Person das Delikt nachstellen und erklären, warum es genau bei dieser Person zu dieser Zeit zu diesem Delikt gekommen ist.
Mhm. Du musst recht gut können auf die Leute auch eingehen. Am Schluss sind es aber immer auch recht schwere Themen, die im Zentrum stehen von deiner Arbeit. Wie kannst du mit dem umgehen, persönlich?
Das eine ist, glaube ich, wenn man sich vornimmt, dort dann auch so objektiv wie möglich zu sein und versuchen auch, sich draussen zu lassen. Also darum hilft es, sich wirklich auch vorzustellen, ich möchte verstehen, um was es geht und mich so wie in das Leben hineinversetzen lassen. Und dann gibt es natürlich auch Supervision und Intervision zusammen mit dem Team und Humor hilft amigs auch.
Aber du nimmst nie irgendwie so die Fälle vom Arbeiten mit heim und grübelst das ganze Wochenende weiter?
Es wäre gelogen, wenn ich würde sagen, es ist nicht so. Doch, das ist auch schon häufiger passiert. Und ich glaube, es ist aber gleichzeitig auch gut, weil eben, es lässt auch mich nicht kalt, natürlich, oder? Ich habe einfach vielleicht ein bisschen mehr Strategien, um aufgrund von meiner Erfahrung damit umzugehen. Aber Verbrechen sind immer etwas Emotionales.
Verbrechen sind immer etwas Emotionales. Du hast viel mit denen zu tun. Du hast auch viel eben so ein bisschen mit menschlichen Abgründen zu tun. Hat dein Beruf deine Sicht auf uns Menschen oder auf unsere Gesellschaft verändert?
Im Endeffekt oder unterm Strich hat es mich schlussendlich dankbarer und demütiger gemacht. Ich habe wirklich grössten Respekt davor, wenn Opfer und Geschädigte nach schweren Delikten oder auch nach Delikten, die ihnen passiert sind, wieder ins Leben finden und das auch bis zu einem gewissen Grad hinter sich lassen können. Und dankbar ist insofern, dass es wirklich auch manchmal nur der Zufall ist, wo wir geboren sind, in welche Familie wir hineingeboren worden sind. Und das sucht sich auch niemand aus.
Mhm. Jetzt ist ja so, Serien, Bücher oder eben auch Podcasts über wahre Verbrechen. Man kann schon sagen, die boomen recht und sind recht beliebt. Wieso eigentlich? Wieso faszinieren uns so die menschlichen Abgründe so?
Es hat mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist sicher der, dass man so auch in das Verbrechen hineinsehen kann und auch vielleicht ins Privatleben von anderen Personen. Es hat aber auch mit der Identifikation zu tun, oder dass man sich so wie vorstellt, was würde ich machen als Täter oder als Opfer. Und bei gewissen ist es so, man kann sich Adrenalin holen, ohne selber betroffen zu sein, sozusagen. Und dann geht es aber auch schon um eine Befriedigung auch vom Gerechtigkeitssinn. Also im Sinn von, wenn man dann sieht, dass die Verbrechen aufgeklärt werden und die böse Seite in Anführungs- und Schlusszeichen auch bestraft wird, kann das auch aus eigenem Gerechtigkeitsempfinden befriedigen.
Es ist ja so, du, Mai, hast beim Arbeiten schon die ganze Zeit mit echten Kriminalfällen zu tun. Wie geht es dir eigentlich so mit True Crime Format, mit Büchern oder jetzt eben mit Podcasts, wie wir einen machen? Lesest oder hörst du solche Formate?
Zwischendurch schon, aber ich schaue wirklich auch darauf, eben aus Gründen von der Psychohygiene, dass ich dann in der Freizeit nicht auch noch viel mit Verbrechen und Kriminalität zu tun habe.
Das kann man ja irgendwie nachvollziehen. Aber wie schaust du auf solche Formate, auf so True-Crime-Formate, wie jetzt eben wir eins machen? Braucht es das überhaupt? Ist das vielleicht sogar gut, weil es so ein bisschen Aufklärungsarbeit kann leisten? Wie siehst du das?
Ich finde das wirklich auch ein Punkt mit der Aufklärungsarbeit. Was einfach wichtig ist, ist, dass man sich dort vor Augen führt, dass man Täter oder Täterinnen nicht verherrlicht oder und das auch immer wieder in Bezug setzt und erklärt. Und sich auch vor Augen führt, dass es immer um reale Opfer und geschädigte Personen geht.
Und für genau das haben wir ja dich in diesem Podcast, fürs Einbetten, fürs in Kontext setzen und für ganz viele Hintergründe dazu zu verstehen. Schön, bist du dabei, Mai, und danke vielmals für das Gespräch.
Danke dir vielmals.
Das war ein Gespräch mit der Forensikerin Mai Bailey und das war eine Bonusfolge von «Unter Verdacht», einem Schweizer Crime-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basler Zeitung» und der «Berner Zeitung». Mein Name ist Noah Fendt, ich moderiere «Unter Verdacht» im Wechsel mit Sarah Spreiter. Die erste Folge von «Unter Verdacht» die könnt ihr jetzt hören, findet sie in unserer App oder auf der Webseite. Und ab sofort behandeln wir jeden Monat einen neuen Fall und zu jedem Fall gibt es 3 Folgen. Erscheinen tut er wöchentlich jeden Donnerstag und wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Bis bald, ciao zusammen.